Haus am Dom, der Podcast.
Sehr geehrtes Publikum, ich freue mich sehr, Sie heute Abend zu unserer Veranstaltung Die Frankfurter Banken und die Enteignung der Frankfurter Juden begrüßen zu dürfen. Frankfurt, wie Sie alle wissen, gilt als die Bankenstadt schlechthin in Deutschland. Kaum etwas hat die wirtschaftliche Stadtgeschichte, abzulesen auch an der Skyline, so sehr geprägt wie der Bankensektor. Dieser Aufstieg als Bankenstadt begann allerdings nicht erst nach 1945. Schon im 19. Jahrhundert, wie auch in der Weimarer Republik, galt Frankfurt nach Berlin als das größte Finanzzentrum auf deutschem Staatsgebiet. Doch Bankgeschichte ist nicht nur Wirtschaftsgeschichte. Sie ist, wenn Sie so wollen, eben auch eine Tätergeschichte. An den Vermögensenteignungen waren die staatlichen Stellen, insbesondere die Finanzämter und eben auch die Frankfurter öffentlichen und privaten Banken beteiligt. Die Enteignung der jüdischen Bevölkerung mit Hilfe der Banken stellte einen öffentlich organisierten Raub dar, der allerdings bis heute noch nicht hinreichend aufgearbeitet wurde. Dieses umso bedauerlicher handelte es sich auch bei der Frankfurter jüdischen Gemeinde doch um die zweitgrößte Gemeinde Deutschlands, die größte prozentual gesehen zur Bevölkerung. Sprich, von der Enteignung waren ca. 25.000 bis 28.000 Frankfurter Bürgerinnen und Bürger betroffen. Ich freue mich daher sehr, dass Professor Ralf Roth von der Goethe-Universität heute hier ist, um von seinen Forschungen zu diesem Thema zu berichten. Vielen Dank.
Ich hatte die Ehre gehabt, vor 30 Jahren Projektleiter des großen Ausstellungsprojekts Frankfurt am Main, 1200 Jahre zu sein, und habe diese Konzeption dieser Ausstellung erarbeitet und auch ihre Umsetzung dann durchgeführt. Also 1200 Jahre Frankfurter Geschichte zu präsentieren in einer großen Ausstellung im Bockenheimer Depot. Wir haben uns natürlich auch dem Nationalsozialismus in dieser Zeit gewidmet. Das war eine der 10 Stationen. Und wir haben uns konzentriert auf den entscheidenden Punkt des rassistischen Umgangs mit anderen Menschen. Das ist für Frankfurt einigermaßen von Bedeutung, denn an der Goethe-Universität wurde in dieser Zeit das Institut für Erbbiologie und Rassenpflege angedockt. Das heißt, die Goethe-Universität sollte zur Kaderschmiede des wissenschaftlichen Untersuchung, dass der Nationalsozialismus eine fundierte Weltanschauung hat, sein. Das Institut zur Erforschung der Judenfrage ähnlich. Es sollte die Rolle der Juden in der Welt untersuchen und ihr verbrecherisches Vorgehen. Auch das angedockt an die Goethe-Universität. Das wurde sehr akzeptiert. Es kam aber die Kritik, die Rolle der Banken sei nicht thematisiert. Das war uns klar. Aber damals gab es keine Forschung dazu und deshalb konnten wir auch nicht sinnvoll etwas ausstellen. 30 Jahre später, wieder eine große Ausstellung in Frankfurt mit dem Anspruch, die erste große Gesamtschau insgesamt Frankfurt und der Nationalsozialismus zu sein, und der merkwürdige Umstand: Die Banken kommen überhaupt nicht vor in dieser Ausstellung. In keiner Zeile. Warum 30 Jahre später immer noch dieses Defizit besteht? Und was wir noch argumentieren konnten vor 30 Jahren, dass es keine Forschung gibt, stimmt 30 Jahre später nicht mehr. Es gibt Forschung. Es war nämlich eine der Konsequenzen dieser Ausstellung, dass mein Doktorvater, der auch wissenschaftlicher Leiter dieser Ausstellung war, die Konsequenzen zog aus der Kritik. Zum einen wurde ich beauftragt, das Archiv der Gesellschaft für Handel, Industrie und Wissenschaft zu ordnen, zum Zwecke einer späteren Festschrift. 1992, 93, 94. Und dann die Auseinandersetzung mit dem damaligen Präsidenten der Gesellschaft, sagte, in Ihrem Archiv befinden sich auch Unterlagen zur Zeit des Nationalsozialismus und die sind nicht sehr heldenhaft. Er hat das akzeptiert und mich machen lassen. Es kam heraus 1995 die Festschrift, in der erstmals von einer größeren Vereinigung in Frankfurt die Zeit des Nationalsozialismus anhand der Quellen untersucht worden ist. Sie haben ihre Juden rausgeschmissen. Und dieser Vorgang ist dokumentiert. Der nächste Schritt war ein Umbau oder Reorganisation der Unternehmensgeschichte. Mein Doktorvater Lothar Galb war entscheidend daran beteiligt. Dieser Unternehmensgeschichte mit ihrer Schönfärberei der Unternehmensgeschichte ein Ende zu bereiten und seriöse Forschung hereinzuholen in dieses Feld, insbesondere in die Zeitschrift für Unternehmensgeschichte und in die Gesellschaft für Unternehmensgeschichte, GUK und ZFU. Das ist der Kreis der Autoren, das waren damals sehr angesehene Historiker, die sich diese Aufgabe widmeten und das Signal setzten 1997 auf einer großen Tagung im IG Farbe-Haus Unternehmen im Nationalsozialismus. Das Ergebnis war, dass VW glänzte, denn es hatte gerade eine Studie zur Zwangsarbeit publiziert, Hans Mommsen und andere, und die Degussa plötzlich im Schatten stand, weil sie hatten das nicht untersucht, aber es wurde Thema. Es war die Initiative für die Degussa, an Peter Hayes heranzutreten und ihre Geschichte untersuchen zu lassen. Das hat einige Jahre gedauert. 2004 ist diese Studie erschienen. Seriöse Unternehmensgeschichte und offener Umgang mit den Verbrechen des NS. Sie können diese Studie lesen. Das ist noch eine der besten, die es überhaupt gibt. Und auch die Bankengeschichte wurde untersucht. Vorreiter war die Deutsche Bank. 1995 war ein Doktorvater wieder beteiligt, aber auch Harold James. Und erstmals wird zugegeben, mit der Beteiligung an der Arisierung lud die Bank schwere moralische Schuld auf sich. 1995. Sechs Jahre später kommt die Studie von Harold James, die Deutsche Bank und die Arisierung. Es ist immer noch eine der besten Studien dazu. Es gibt ein Kapitel jüdische Bankkonten, in dem der Prozess der Enteignung beschrieben wurde. Und damit war das Modell für alle Banken öffentlich gemacht. So hat das funktioniert. In Zusammenarbeit mit den Finanzämtern und Clearingstelle waren die Devisenstellen der Finanzämter. Fast gleichzeitig auch die Commerzbank, unabhängig davon, kommt zu ähnlichen Ergebnissen. Also die Studien von Harold James und von der Commerzbank sind in ihren Inhalten identisch. Überall wird darauf hingewiesen, die Devisenstellen, die Zusammenarbeit der Bank mit den Devisenstellen, das ist dort, wo man suchen muss, um die Enteignung genau feststellen zu können. Zeitgleich wurde über die Akten der Devisenstellen intensiv öffentlich diskutiert. Unter dem Blickpunkt Verantwortung des Staates, der Finanzämter bei der Enteignung. Es gibt also mindestens ein Dutzend Schriften, legalisierter Raub, fiskalische Ausplünderung, Hitlers Volksstaat, Raub an den Juden. Das war alles 2000, 2002, 2004. Also die Quellen waren danach bekannt. In Hessen gab es sogar eine Ausstellung dazu vom Kultusministerium und von der Sparkassenstiftung organisiert. In diesen Dokumenten damals kommt auch schon die Frankfurter Sparkasse vor. Ja. Also das ist der Stand der Forschung 2004. Wir sind 20 Jahre später. Was passierte dann? Warum ist eine Ausstellung, die das immer noch nicht aufgegriffen hat, obwohl es seit 20 Jahren bekannt ist? Das Institut für Bank- und Finanzgeschichte folgte diesem Trend 2005. In dieser Studie wurde eine Aufarbeitung der Sparkassen eingefordert und ein Autor in dieser Band hat sogar explizit schon die Ergebnisse prognostiziert. Also die Sparkassen sind tief verstrickt und wir müssen das jetzt endlich aufarbeiten. Und das kann eigentlich nur an Beispielen von einzelnen Sparkassen geschehen. Institut für Bank- und Finanzgeschichte 2005. Der Autor Hans Pohl, eine Koryphäe der Wirtschaftswissenschaft und damaliger Vorstandsvorsitzender des Instituts. Aber es bleibt bei der Forderung, denn sie ist nur scheinbar dem Trend gefolgt. Es erschien bis heute keine einzigste Sparkassenstudie, die diesem Anspruch gefolgt wäre. Je weiter die nationalsozialistische Herrschaft fortdauerte und je totaler sie wirkte, desto schwerer sind die Wirkungen der erhaltenen Akten zu erfassen. Das ist die Entschuldigung. Man wird vermutlich keine Quellen mehr finden bei den Sparkassen. Und das war wunderbar. Denn wo keine Quellen sind, kann der Historiker auch nichts entdecken. Und wo er nichts entdeckt, war auch nichts. Ein fürchterlicher Trugschluss. Aber er ist in der Praxis umgesetzt worden. Es findet sich in der vom IBF herausgegebenen Studie vom Leihhaus zur Sparkasse 2016 für die Zeit von 1933 bis 1945 keine Zeile zu den jüdischen Sparern, zu den jüdischen Sparkonten, zu deren Verbleib. Ja, nicht einmal zu den Sparern insgesamt. Der Kollege Scholdisek gab mir die für einen Wirtschaftshistoriker erstaunliche Antwort, dass es keine Quellen seitens der Bank bzw. Sparkasse gegeben hätte. Und die Geschichte einer Sparkasse könne man nur mit den hauseigenen Quellen beschreiben. Das ist hanebüchener Unsinn. Ja, das ist also ein Rückschritt hinter dem, was man in den Pro-Seminaren lernt. Ich habe aber eine Autorität gefragt, ob da etwas dran ist. Jakob Tanner. Jakob Tanner war Mitglied der Schweizerischen Kommission, Expertenkommission Schweiz, Zweiter Weltkrieg, die sogenannte Bergier-Kommission, Kommission zur Aufklärung der herrenlosen Konten bei den Schweizer Banken, in Deutschland bekannt als Nazi-Gold-Affäre 1996. Banken, die Schweizer Banken hatten Gold ursprünglich jüdischen Besitzes über Jahrzehnte aufbewahrt, 5 Milliarden. Jakob Tanner hat mir geantwortet, ich gehe jetzt nur auf die Frage der Quellen ein. Natürlich muss sich die historische Erforschung dieser Thematik selbstverständlich alle verfügbaren Quellen bedienen und gerade im Bereich der gesetzlich regulierten Sparkassen ist es unumgänglich, Dokumente aus öffentlich zugänglichen Archiven beizuziehen. Und damit sind wir bei dem Thema, diese öffentlichen Quellen, die befinden sich eben nicht bei den Banken, sondern in den staatlichen Archiven sind die Akten der Devisenstellen. Zweiter Bruch in der Entwicklung, also auch diejenigen, die bei der Konferenz dabei waren. Es gab zwischen 2000 und 2006 ein Riesenprojekt der Geschichtswissenschaft, die Aufarbeitung der Geschichte der Dresdner Bank. Es ist das größte bis heute ihrer Art. 4 Bände sind erschienen. Ja. Dietmar Henke war der Verantwortliche, aber auch Dieter Ziegler hat den Band Die Dresdner Bank und die deutschen Juden geschrieben, sozusagen eine Art Schwarzbuch. Jeder Band hatte Mitautoren, also es war ungefähr ein Dutzend Historiker damit beschäftigt, diese Geschichte dieser 12 Jahre aufzuarbeiten. Einer der Autoren hat mir geschrieben, Ingo Köhler, hier einer der Mitautoren dieser Studie, heute Direktor des Hessischen Wirtschaftsarchivs. Hierzu haben wir in jahrelanger Arbeit aufwendig sämtliche Akten aus den Unternehmen der Finanzverwaltung, den NS-Behörden sowie der sogenannten Wiedergutmachungsunterlagen zusammengetragen. Also der Anspruch, sie hätten alles zusammengetragen, was es gab. Natürlich haben Dresdner Bank, eine der großen Banken in Deutschland, die Nation, also über die ganze Nation hin ausgebreitet war, mag man sich diese Quellensammlung gar nicht vorstellen. Es fällt nur eins auf. Also trotz dieses riesigen Aufwandes, der betrieben worden ist, wurden die Möglichkeiten der Quellenrecherche eben nicht ausgeschöpft. Es wurde vermieden, die wichtigste Quellengattung, über die damals intensiv diskutiert wurde, wir hatten das ja kurz vorgestellt, nicht zu benutzen, die Akten der Devisenstellen. Und damit kam er auch zu keinem Ergebnis, also der Herr Ziegler. Und er behauptet dann, dass das aber quellenbedingt sei. Trotz der bürokratischen Sorgfalt, mit der die Dresdner Bank die Ablieferung der Vermögenswerte ihrer deportierten jüdischen Kunden betrieb, lässt sich der Umfang der von ihr an der Finanzverwaltung überwiesenen Werte nicht mehr exakt rekonstruieren. Schade. Aber die Dresdner Bank hatte halt Glück. Ja? Man kann sie ihr nicht mehr nachweisen. Und so ging das in der Unternehmensgeschichte dann weiter. Also der hehre Anspruch, offener Umgang mit der Zeit des Nationalsozialismus, schwand mit den Jahren vollkommen dahin. Johannes Beer, Mitbeteiligter am Dresdner Projekt, Geschichte der Bayern LB, gut bezahlt, ja. Keine einzige Zeile zu Enteignungen. Es gibt die Enteignungen nicht bei den Vorläufern der Bayern LB. Genauso wie schon erwähnt bei der Nord LB, aber auch bei der Commerzbank, ihr 150. Jubiläum, Verfasser wieder Dieter Ziegler und andere. Nichts, was über die Studie von Hanna Ahlfeld im Jahr 2004 hinausgegangen wäre. Also auch nichts zu neueren Zahlen. Joachim Scholdisek hat es dann ganz sein gelassen, hat das Thema überhaupt nicht mehr erwähnt und ebenso dann auch die gerade vor ein paar Monaten erschienene Studie zur Metzler Bank. Also trotz aufwendiger Untersuchungen, kostenintensiver Forschung, die haben sich das ja alle gut bezahlen lassen, mehrere Universitäten, die daran beteiligt waren, bleiben bis heute umfassende Forschungsdefizite. Niemand kann sagen, wie viel eigentlich den Juden genommen worden ist. Dabei wären Fortschritte leicht möglich gewesen, wenn die Primärüberlieferung, die Akten der Devisenstellen eben berücksichtigt worden wären. Sie sind von zentraler Bedeutung. Also nicht die Überlieferung in den einzelnen Archiven der Banken, sondern was an Akten an die Staatsarchive abgegeben worden ist aus den Finanzämtern dieser Zeit. Wie lief diese Enteignung ab und was können wir noch heute über sie sagen? Wir können sehr viel über sie sagen, zu jeder einzelnen Person, die betroffen war und zu jeder beteiligten Bank, die darin verwickelt war. Diese Akten geben Einblick in die Etappen der Repression zwischen 1933 und 1943. Nach 1943 war nichts mehr da, weder Juden noch Besitz. Alle Mitglieder der jüdischen Gemeinde waren betroffen. Und über die jüdische Gemeinde hinaus alle, die als Nicht-Arier galten. Die beteiligten Geldinstitute, sie tauchen in der Korrespondenz natürlich auf zwischen Devisenstelle und Banken und zwischen den Devisenstellen und den Opfern und den Opfern und den Banken. Das füllt die Akten. welches Mitglied der Gemeinde von welcher Bank enteignet worden ist. Summe der Enteignungen, die Demütigung beim Zugriff auf ihre Geldvermögen oder Spareinlagen. Sie wurden nämlich ab einem bestimmten Zeitpunkt limitiert. Oder dann die Demütigung und die Eigentumsverluste bei der Auswanderung. Ja? Sie verloren damit eigentlich alles Wesentliche. Und die Demütigung beim Verkauf von Besitz und der Raub dieses Verkaufserlös. All das ist in diesen Akten enthalten. Und zwar bis heute. Und was man auch herausfinden kann, ist die Verarmung zahlreicher Mitglieder der Gemeinde in einem kurzen Zeitraum von 10 Jahren. Die Idee, die dahinter steckt, ist die nationalsozialistische Rassentheorie. Ja, jüdisches Vermögen wird Volksgut, denn die Juden haben es sich eigentlich unrechtmäßig angeeignet. Und wir holen uns das jetzt sozusagen zurück. Immobilien. Alles, was irgendeine Mechanik hat, Maschinen und Fahrräder, Schmuck, neuwertige Luxusgüter, natürlich das Geld, eben die Sperrkonten, auf die es gehört, oder die Wertpapiere, oder die Unternehmen. All das wird enteignet. Das nennt man Arisierung des Besitzes. Und damit kommen wir zu den einzelnen Etappen anhand der authentischen Quellen. Einschränkung des Zugriffs auf die Vermögen. Das heißt, es wurde eine Sicherungsanordnung erlassen zu dem jeweiligen Konto. Zu jedem einzelnen Konto gibt es diese Schreiben. Es sind Tausende. Hier haben wir 2 Beispiele von der Stadtsparkasse Frankfurt und von der Frankfurter Sparkasse 1822. Das ist die sogenannte Sicherungsanordnung. Ja? Das bedeutet, der Inhaber, der Besitzer kann nur noch im Monat einen bestimmten Betrag abheben. Er kann nicht das Ganze nehmen, sich auszahlen lassen und auswandern. Das geht nicht mehr. Er ist also mit seinem Besitz gebunden. Dann die Sperrung von Verkaufserlösen und Enteignung. Wenn ein Mitglied der jüdischen Gemeinde oder einer, der als Jude galt, sich von seinem Besitz trennen wollte, es verkaufen wollte, ging das nach 1933 nicht mehr so einfach. Spätestens mit den Rassengesetzen brauchte er eine Erlaubnis vom Oberpräsidenten, also der saß in Kassel, dass ein Nicht-Arier einem Arier etwas verkaufen durfte. So. Und dann kam zweitens die Auflage, dass der Käufer dem Nicht-Arier das Geld nicht einfach aushändigen durfte, sondern es musste auf ein Sicherungskonto überwiesen werden. Und dort hatte der Nicht-Arier keinen Zugriff mehr. Wenn er auswanderte, verfiel das Konto, es wurde ein Auslandssperrkonto und später enteignet. Oder in den meisten Fällen dann im Zuge der Deportation aufgelöst zugunsten des Reiches. Das ist die Enteignung. Enteignung bei der Auswanderung. Also, wenn der Antrag, es wurde ja eigentlich gefördert vom nationalsozialistischen Regime, zumindest in den Jahren 38 bis 41, da musste alles aufgelistet werden, was der Betreffende oder die Betreffende mitnehmen will. Also hier Taghemden, Unterhemden, Nachthemden und so weiter. Es musste erwähnt werden, ob sie neuwertig oder alt sind, musste alles aufgeführt werden an Wertgegenständen, die durften nicht mitgenommen werden, alles was Edelmetalle durfte nicht mitgenommen werden und musste durch eine Ausgleichszahlung an die Deutsche Goldbank substituiert werden. Das heißt, es war ein großer Druck, sich zu trennen von seinen Sachen, sie zu verkaufen Also vielfach haben wir in den Akten Schmuckverkäufe und dann eben dieses Prozedere eben nicht einfach aushändigen, sondern auf ein Sicherungskonto und damit dann war es weg. Dann Enteignung bei der Deportation, das ist der Schlusspunkt. Also entweder es gelang, dem Mitglied der jüdischen Gemeinde oder den Nicht-Arier noch auszuwandern bis 1941 oder aber sie wurden deportiert. Es gab nur diese zwei Wege. Beide waren mit Enteignungen verbunden. Und hier haben wir zwei Fälle der Enteignung im Zuge der Deportation, Dresdner Bank, Frankfurter Sparkasse. Und dann vollzog sich das ganz formalisiert. Also die Deportation, sie mussten ihre Deportation noch bezahlen. Dafür durften sie auch noch Guthaben von ihren Sparbüchern oder Konten abheben. Und dann wurde dieses Konto gesperrt, denn die Deportation galt als Auswanderung. Die Sprache der Täter war Evakuierung nach dem Osten. Das hört sich sehr schön an. Ja. Also wir haben das ja aktuell wieder in der Ukraine, Evakuierung in das russische Gebiet. Hier war es Evakuierung nach dem Osten in die Kriegsgebiete, ohne Besitz. Es wurde alles zurückgelassen, Sparbücher, Konten durften nicht mitgenommen werden. Und so endete der Besitz der gesamten jüdischen Gemeinde. Kann man das summieren? Ja. Das ist jetzt aus einer Vorstudie, die letztes Jahr angefertigt worden ist, mit den entsprechenden Beträgen. Wir kommen für die Frankfurter Sparkasse auf vermutlich 2000 Fälle der Enteignung mit einem Gesamtvolumen von 4,5 Millionen Reichsmark. Und damit sehen wir die Relation, also die der Ziegler hatte für einzelne Listen, für die Dresdner Bank 6,9 Millionen Reichsmark. Das war eine Großbank. Aber selbst die kleine Frankfurter Sparkasse, die nur lokal tätig war, kommt schon auf 4,5 Millionen Reichsmark, also ungefähr 20 Millionen Euro. Das geht natürlich dann noch weiter, dann kommt die Stadtsparkasse, die heute auch ja zur Frankfurter Sparkasse gehört. Das sind dann nochmal 10 Millionen, da sind wir schon fast bei fast 30 Millionen Reichs-Euro. Und dann kommt die Nassauische Landesbank noch dazu, Vorläufer der Helaba, mit 20 Millionen Reichsmark. Also ungefähr allein diese drei Banken in Frankfurt bei der Enteignung der jüdischen Mitglieder der jüdischen Gemeinde auf rund 50 Millionen Euro haben sie aus den Ersparnissen herausgezogen. Das geht dann weiter. Also hier haben wir die Deutsche Bank. Über 5000 Fälle, sozusagen in der Hochrechnung. Und ich komme auf einen Betrag von 71 Millionen Reichsmark, ungefähr 285 Millionen Euro bei der Enteignung. So, und jetzt haben wir eine Verifizierung, denn die Deutsche Bank ist die einzigste Bank in Deutschland, die jemals etwas Angaben zum Umfang der Enteignung gemacht hat, und zwar schon vor 20 Jahren. Ich habe also auch diese Quelle zugeschickt bekommen. Aus der geht hervor, dass sie für das Jahr 1938, also nur für das eine Jahr, summiert haben, die nicht-arischen Konten auf 50 Millionen Reichsmark. Davon ist mein Wert 71 Millionen für die Zeit von 38 bis 43, nicht sehr weit weg. Also das ist halt bemerkenswert, die Deutsche Bank, die einzigste Bank, die jemals in den vergangenen 30 Jahren eine Zahl genannt hat. Also unter Forschungsgesichtspunkten ist das herausragend. Andere Banken, dann Dresdner Bank, Mitteldeutsche Kreditbank bzw. Commerzbank, kommen dann auf ähnliche Summen, 150 Millionen Euro oder noch 160 Millionen Euro. Dann haben wir hier die Gesamtaufstellung. An dieser Enteignung waren 30 Frankfurter Banken beteiligt. Und rechnerisch komme ich auf Hochrechnung von ungefähr 1% der angeschauten Akten, also ein paar hundert Akten, komme ich auf den Betrag von 3,4 Milliarden Euro. Das ist sozusagen die erste Zahl, die jemals erstellt worden ist für eine deutsche Stadt. Dieser Wert ist zu hoch gegriffen. Und zwar aus dem einfachen Umstand, wenn ich 1% nehme und das verhundertfache, dann spielt ein Ausreiser eine überdimensionale Rolle. Dieser eine Ausreiser ist Karl von Weinberg, der Besitzer der Casella. Der hatte ein ungeheures Vermögen und das kann ich nicht einfach verhundertfachen, denn dann sage ich ja, es gab 100 Weinbergs, gab es aber vermutlich nicht. Also muss ich diesen Ausreiser statistisch bei der Berechnung nicht berücksichtigen, sondern muss warten, bis ich eine größere Summe erstellt habe von ausgewerteten Akten und kann ihn dann vielleicht wieder einbeziehen. Aber in diesem Fall ist er quasi ein zu großer Exot. Wenn ich ihn nicht berücksichtige, komme ich auf 1,5 Milliarden Euro. Und das dürfte in dem Bereich liegen der tatsächlichen Enteignung. Und zwar nur für die Zeit von 38, also die Jahre davor, sind in dieser Rechnung nicht drin, weil diese Akten vernichtet worden sind, schon in der Zeit des NS. Man kommt also zu einem Ergebnis. Man kann sich dann auch über dieses Ergebnis streiten. Man kann auch die statistischen Methoden in Fragestellung beziehungsweise verbessern. Aber man kommt zu einem Ergebnis. Und die Frage ist, warum wurde das in den letzten 80 Jahren nicht gemacht? Also diese Akten der Devisenstellen sind öffentlich zugänglich seit vermutlich Ende der 60er Jahre. Sie waren dann lange Zeit gesperrt, weil Personenangaben eben 100 Jahre gesperrt sind. Heute sind wir bei dem Jahrgang 1923, die waren aber zur Zeit des NS dann 10 Jahre alt. Also sie spielen für diese Frage keine Rolle mehr. Aber vor 20 Jahren hätte man natürlich schon einen Großteil der Akten, die frei waren, also alle Geburtenjahrgänge vor 1905. Das sind die interessanteren, weil dort schon Vermögen und Besitz aufgebaut worden ist, hätte man untersuchen können. Die waren frei. Daraus ist dann das kleine Forschungsprojekt entstanden, Frankfurter Bank und die Enteignung der Frankfurter Juden, die eben das ausgehend von dieser Vorstudie eine richtige Studie machen, 10% der Akten untersuchen, dann eben methodisch, statistisch das extrapolieren, aber dann auf einer soliden Basis von 3600 Akten. Wie gesagt, diese Akten sind nicht nur unter dem Gesichtspunkt der Zahlen interessant, sondern auch der Schicksale, die sich hinter jeder einzelnen Akte verbergen. Und es gibt keine bessere Quelle, dieses zu rekonstruieren. Ja, damit sind wir ans Ende angekommen des Vortrags. Ich hoffe, ich habe Sie nicht gelangweilt. Also wenn Sie zufällig ein paar Euro in Ihrer Tasche haben, Sie können auch spenden für dieses Projekt, denn es ist nicht öffentlich gefördert. Vielen Dank.
Ich habe tatsächlich noch mal eine Verständnisfrage, Herr Roth, zu den Akten der Devisenstellen. Jetzt für mich als Laien und nicht Unternehmensberaterinnen und ja, ich habe mit dem Finanzamt sonst nur Berührung mit meiner jährlichen Steuererklärung. Was verbirgt sich hinter diesem Begriff Akten der Devisenstelle? Welche Akten, welche Vorgänge sind das genau? Und wie kann das, also und Sie sagten ja, bis 38 sind die nicht mehr erhalten, ab 38 schon. Können Sie mir da nochmal sozusagen den genauen Inhalt dieser Akten erläutern?
Also das muss man verstehen, warum die so inhaltskräftig sind. Es ist also eine Behördenakte, personalorientiert, die also alle Aspekte von Vermögen beinhaltet oder von Geldbesitz oder von Wertgegenständen. Die wurden systematisch erfasst, sodass die Nationalsozialisten damit auch wussten, was bei denjenigen zu holen ist. Ja, also die umfassende Erfassung ist 1938. Vorher waren es sporadische Fälle, Personen, die auswanderten und die man dann im Einzelfall schon mal dann drangsaliert hatte. Aber ab 38 wird das systematisch für alle Mitglieder der jüdischen Gemeinde, für alle, die als Juden galten und für alle, die eben irgendwie in Konflikt mit dem Regime kamen.
Da ist dann sozusagen auch die erste Migrationswelle vorbei. Also praktisch mit die jüdischen Mitbürger, die sozusagen schon 33, die emigrieren, sind noch nicht erfasst. Dann erst ab 38 hat sich das Regime so weit konsolidiert, dass sie auch die Finanzämter so weit im Griff haben, dass sie diese systematische Erfassung sozusagen ermöglichen können und bewerkstelligen können. Dann ab 38.
Ja, wobei es vor die Zeit davor alle sozusagen ins Visier kamen, wo man vermutete, die haben Besitz. Und wenn die eben mit dem Gedanken spielen, auszuwandern, dann griff das auch vorher schon.
Zu diesen Akten der Devisenstelle. Sie sagten, sie sind ja schon einmal ausgewertet worden, beziehungsweise es gibt eine rege wissenschaftliche Diskussion darüber in den Jahren 2000 bis 2009. Diese Akten sind bekannt. Im Falle der Deutschen Bank sind sie auch erwähnt. Und dann verschwindet diese Diskussion. Mhm. Und man greift wieder für die Studien auf die hausinternen Akten zusammen zurück. Wie ist das Verhältnis der hausinternen Akten, zu denen Sie jetzt ja auch keinen Zugriff haben momentan, zu den Akten der Devisenstellen? Welche Defizite sozusagen würden die noch füllen?
Diese Frage kann man nur schwer beantworten. Also die Deutsche Bank hat uns jetzt alle ihre Überlieferung bezüglich Enteignung der Juden, die sie haben, angeboten, dass wir sie einsehen können. Ja, das ist offener Umgang. Dann können wir sehen, was die Differenz ist zwischen der hauseigenen Überlieferung und der öffentlichen Überlieferung dann am Ende. Ansonsten braucht man aber für die wesentlichen Fragen die hauseigene Überlieferung eigentlich nicht, weil es steht umfassend in diesen Aktenbeständen drin. Indem es eben korrespondiert, sozusagen die Verwaltungsbeamten der Finanzämter mit den Sachbearbeitern der Banken, diese Korrespondenz ist eben enthalten in diesen öffentlichen Akten. Und insofern ist das also, zieht das Argument, dass man keine Quellen hat, nicht.
Ja. Wenn du erlaubst, möchte ich noch kurz was anmerken. Und zwar, Ralf, du hast es mir ja selber erzählt, bei der Dresdner Bank war es ja wohl so, dass Leute dahin kamen. Es ging da um die Wiedergutmachungsgeschichten. Und es waren ja nur ganz, ganz wenige überhaupt, die überlebt haben und die noch im Besitz waren von Dokumenten, die die Eltern hatten. Und dann hast du mir ja berichtet, dann hat die Dresdner Bank zum Beispiel das geprüft und wenn sich herausgestellt hatte, dass das auch stimmt, haben sie wieder Gutmachung gezahlt. Aber das ist ja genau der Vorwurf von Professor Ralf Roth, dass er sagt, den Rest, das hat er ja schon geschildert, das haben, die Mühe haben sie sich eben nicht gemacht. Wahrscheinlich absichtlich, weil sie, anders ist es ja nicht zu erklären, dass sie halt ins hessische Staatsarchiv nicht gegangen sind und das eben zu prüfen, was dann noch alles war. Sie haben, das ist auch die Schweizer Methode war so. Haben wir alle so gemacht. Das machen sie auch mit der NS-Raubkunst heute noch so. Du bist immer das Opfer und du musst immer beweisen, wie groß ist das Gemälde, aus welchem Jahr ist das, weil was die Landschaft oder was war es, sonst hast du gar keine Chance. Und das ist ja der Vorwurf und deswegen bin ich, ich denke, wir können Herrn Professor Ralf Roth alle sehr dankbar sein für die viele Arbeit, die er sich da gemacht hat, dass, was er alles sich auf sich genommen hat und dass er eben nicht so ist wie alle anderen, dass sie alle kuschen und nur noch versuchen, mit Geld damit zu verdienen, sondern dass sie gesagt hat, wir müssen ja der Gerechtigkeit Herr werden und dürfen das nicht weiter dulden, was die da versuchen. Und deswegen bin ich Ralf auch sehr dankbar.
Ich möchte vielleicht noch mal etwas zur Geschichte dieser Bestände sagen. Also wie gesagt, sie wurden bis 1943 angefertigt. Das sind also riesige Bestände. Allein, wie gesagt, die Devisenstelle Frankfurt hatte 36.000 dieser einzelnen Akten. Es waren die Alliierten, die sie dann gesichert haben. Ja, sie waren darauf aus, genau diese Vermögensrekonstruktion und den Raubern, den Juden zu rekonstruieren und auch sozusagen Sühneleistung einzufordern. Das heißt, dass man die geraubten Vermögen zurückgibt. Deshalb, sobald die Alliierten nach Deutschland vordrangen, haben sie auch systematisch diese Akten gesammelt. Diese Akten wurden dann 1951 an die junge Bundesrepublik übergeben, damit sie daraus die sogenannten Wiedergutmachungsämter bestückt. Das heißt, die Wiedergutmachungsämter, die zwischen 1951 und 1965 aktiv waren, hatten eine sehr solide Quellenbasis von dem, was geraubt worden ist. Und dann tritt das, was Ralf eben gesagt hat, in Kraft. Es wurde aber nur auf Zuruf gehandelt. Das heißt, wenn aus den USA jemand kam, zum Beispiel, oder aus einem anderen Land, und hat gesagt, meine Mutter ist umgekommen in dem und dem KZ. Vorher hatte sie aber hier in Frankfurt bei der und der Bank ein Konto. Und ich hätte gern den Bestand dieses Kontos. Das war ihr gutes Recht. Ja. Dann schauten diese Beamten an den Wiedergutmachungsämtern eben in diese Akten der Devisenstelle hinein, gab es dieses Konto und dann wurde gezahlt. Und wenn es eben dort keine Akte gab, dann wurde bezweifelt, ob die Angabe richtig ist. Und wenn eben die oder der Betreffende keine Dokumente beibringen konnte, was sehr, sehr unwahrscheinlich ist in dieser Kriegszeit, dann wurde das abgeschlagen. Sie haben aber nur Wiedergutmachung gezahlt, wenn eine Anforderung kam. Sie haben nicht selbst gesucht, obwohl sie ja die Akten hatten. Gibt es diese Person irgendwo noch? Das war in den Wiedergutmachungsvereinbarungen nicht vorgesehen. Und deshalb, da ja die meisten umkamen, also die Hälfte der jüdischen Gemeinde kommt ja um, gibt es eben einen großen Defizit zwischen Wiedergutmachungsleistung und eben den geraubten Vermögen. Und das ist die eigentliche Barriere, die noch heute existiert. Man wird nämlich feststellen, vermutlich, das ist jetzt eine These, dass die Wiedergutmachungsleistung eigentlich sehr bescheiden war. Trotz aller Unkenrufe, die sagten, man hätte endlos immer die Taschen geöffnet und jetzt kämen sie schon wieder und wollen dies und das. Wenn man es historisch versucht zu rekonstruieren, ist das Ergebnis wahrscheinlich sehr ernüchternd. Ein Bruchteil wurde geleistet. Aber das ist eine andere Frage der Restitution. Rechtlich ist die abgeschlossen, Mitte der 60er Jahre. Rechtlich gibt es keine Ansprüche mehr, eventuell vielleicht noch Einzelfälle, aber sozusagen die große Angst der Frankfurter Sparkasse, dass man sie belangen würde, existiert nicht. Ja? Also sie haben es ja nicht für sich, sondern sie haben es für das Reich eingezogen, also wäre Adressat die Regierung, der Staat. Aber auch dieses Verfahren ist eigentlich abgeschlossen. Mitte der 60er Jahre macht man ein Ende. Und deshalb werden diese Wiedergutmachungsämter aufgelöst und die Akten der Devisenstellen wandern in die Landesarchive. Und im Zuge dieser Wanderung in die Ablage sozusagen standen sie dann mehr oder weniger der Forschung zur Verfügung, wenn es auch Sperrfristen gab.
Was ich nochmal in den Akten, jetzt, was die Sie erwähnt haben, auch spannend fand. Man stellt sich Finanzamtakten jetzt eher trocken vor, aber diese Akten sind alles aber nicht trocken. Es ist eine unglaubliche Menge, die Sie jetzt bewältigen müssen. 36.000 Akten für Mittelhessen, Sie haben das ehrgeizige Ziel, 10% dieser Akten auszuwerten. Und Sie machen das ja auch nicht alleine. Sie haben ja auch ein Team von Ehrenämtern, die Sie unterstützen. Weil ich glaube, dass wir hier eben einen unglaublichen Schatz haben, der weit auch über die Bedeutung dessen, eine Summe zu definieren, hinausgeht. Weil er eben Lebensläufe dokumentiert, in diesen Akten eine Lücke füllt, die sich halt hinter einer Schätzung einer Zahl, was bedeutet eine Zahl, 11.000 deportierte und ermordete Frankfurter jüdische Mitbürger, was bedeutet diese Zahl? Die Geschichten verstecken sich in den Akten dieser Devisenstelle. Und sie sind eine Einladung zu hinterfragen, auch dadurch, dass sie jetzt zugänglich sind, sich damit auseinanderzusetzen, was bedeutet das für eine Stadt? Und nicht nur für Frankfurt, sondern auch für alle Städte, was bedeutet das für unsere eigene Geschichte? Und wie können wir sie uns aber auch wieder aneignen, sozusagen? Aber auch das Wissen über die Betroffenen und das Wissen aber auch über die Täter, die dieses System ja auch dokumentiert haben anhand der Devisenstelle. Und Ralf, ich glaube, da möchtest du jetzt auch noch mal was dazu sagen.
Daniela, ich finde, du hast genau den Punkt, du weißt schon, was ich meine, du hast genau den Punkt getroffen, darum geht's. Ich finde, das ist es, scheißegal, auf das ganze Geld sollen sie sich in den Hintern stopfen. Ich finde auch, bin ganz deiner Meinung, diese Geschichte, was diesen Menschen passiert ist, und es ist ja nicht nur, es ging ja nicht nur ums Geld, man hat ihn ja, die waren ja integriert in der Gesellschaft. Das waren ja Deutsche, die haben teilweise im ersten Mal, eigener Großvater im Ersten Weltkrieg gedient. Genau wie der Uwe eben erzählt hat, so ging es ja meinen Großeltern, die lebten in Ostpreußen, mussten dann auch x-mal die Wohnung wenden. Am Ende kamen sie nach Berlin und dann wurden sie in den Osten deportiert und erschossen gleich. Ja? Und ich meine, das war ja nicht nur jetzt das Geld, das man ihnen genommen hat. Man hat ihnen ihre Identität genommen, man hat ihr Zuhause genommen, man hat ihre die Haustiere genommen, die sie ja töten lassen mussten. Ja? Und also man hat sie mitten aus dem Leben rausgezogen, hat sie systematisch fertig gemacht. Ja? Und ich finde genau, was du gesagt hast, Daniela, das steht über allen Materiellen, diese Geschichte aufzuarbeiten, das müsste man tun, um den Leuten mal klarzumachen, was diese Menschen durchgemacht haben. Ich bin der 100% deiner Meinung.
Vielen Dank an Herrn Roth. Ich würde Sie noch mal um den ganz herzlichen Applaus bitten, auch noch mal vor allem, Herr Roth, dass Sie da auch sozusagen diesen Aktenschatz noch mal gehoben haben, und wünsche Ihnen sehr großen Erfolg und bedanke mich auch bei Ihnen für Ihre Unterstützung für dieses Projekt, diese 10%, weil ich glaube, die Einzelschicksale, ich glaube, das sind auch, da schaudert es mich, 36.000 Einzelschicksale, 36.000 Akten. Und insofern, glaube ich, braucht es auch diese Studie, um auch einen materiellen Wert damit zu verknüpfen, weil ich glaube, sonst können wir das alles gar nicht erfassen. Vielen Dank hierfür.